Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim Telestammtisch. Wir sind hier zu zweit, Johannes und ich. Hi Johannes.
Moin.
Moin Moin, wie geht's dir?
Läuft, würde ich sagen.
Läuft. Sehr schön. Läuft ist auch ein schönes Stichwort. Am 12. April, 10. April, am 10. April läuft G20 oder G20 ein neuer Amazon Prime Video Action Blockbuster. Wir haben das Wort Blockbuster sehr überstrapaziert in den letzten Monaten und wissen eigentlich gar nicht mehr, was ist eigentlich so ein richtiger Blockbuster. Ist für dich das klassische Blockbuster-Kino momentan so ein bisschen am Abebben oder wie siehst du das?
Oh, ich meine, Minecraft läuft jetzt da in die Kinos, ist ja ein fulminanter Erfolg, das muss man ja sagen. Der ist ja jetzt, glaube ich, schon erfolgreicher als der Super Mario-Film, also kann man ja davon ausgehen, dass er die Milliarde bestimmt knacken wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen und die Meinungen sind ja gespalten, sagen wir mal. Also ja. Ich glaube, die Hits gibt es schon noch, aber bis jetzt, dafür, dass wir April haben, gab es jetzt in den USA oder weltweit abgesehen halt von dem chinesischen Animations- Blockbuster, ja wirklich, also Nezhua oder Nesa, ich weiß mal nicht genau, wie es ausgesprochen wird, 2, der ultra erfolgreich ist, auch zu Recht. Und da wird ja bestimmt noch was kommen. Ich meine, Mission Impossible 8 ist in Sichtweite.
Ja, ich hab Bock, ich hab richtig Bock, ich bin gespannt. Ich glaube, dass das Eventkino, habe ich letztes Jahr irgendwie auch schon mal an anderer Stelle vermutet, das Eventkino wird ziehen, die anderen Sachen sind so mittelgroß und Minecraft ist Event, ne? Also da kannst du mit deinen Kleinen reingehen, die das schon zocken, da kannst du als Erwachsener, der das spielt, reingehen. Ich habe sogar ein bisschen Lust, obwohl ich das Spiel gar nicht kenne, dementsprechend mal gucken, ob man zum Mitschnacken da quasi rein muss. Und wie du schon prognostiziert hast, einen sehr wahrscheinlichen Milliarden-Hit für Warner, die da auch krass viel investiert haben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist so deren wahrscheinlich größter Film dieses Jahr. Und die hatten ja schon ein paar Anti-Hits in der letzten Vergangenheit. Mickey 17, Entschuldigung. Verzeihung, mir war gerade ein bisschen Spucke hochgekommen. Ja, sichere Bank ist dann natürlich sowas, was Amazon Prime Video oder die Amazon Studios machen, zusammen mit MGM. Sie bringen einen Stirb langsam in einem nicht weißen Haus, also nicht White House Down, sondern in einer südafrikanischen Beherbergung ins Spiel, der mit Viola Davis besetzt ist. G20 heißt das Ganze, inszeniert von einer Regisseurin, die bisher sehr viel für Prime Video an Serien gedreht hat. Und wie stehst du generell so, also Actionfilme liebst du ja, weiß ich, aber wie stehst du zu diesen Blaupausenfilmen, die dann quasi ein Motiv nehmen, wie jetzt hier, da sind wir ehrlich, das sind alles Die Hard on a Plane, Die Hard on a Bus, wie Speed, wie Air Force One, jetzt haben wir hier, ja, Die Hard mit der Präsidentin und auf einem südafrikanischen, auf so einer Hacienda, habe ich vorhin so im Vorgespräch gesagt. Wie stehst du denn zu diesen Blaupausenfilmen? Findest du die okay oder nicht so dein Ding?
Ach doch, grundsätzlich mag ich das, wenn man einfach so eine Idee hat, ein Konzept hat und das halt irgendwie krass durchzieht, ne? Du hast Speed schon angesprochen, das ist einfach eine großartige Idee. Ich gucke aktuell auch die, ich glaube, 7. Staffel The Rookie, auch da gab es dann eine, hieß auch einfach Speed, die Folge, und da wurde quasi das Konzept auch nochmal durchgespielt, nur halt mit Cops in L.A. und ich finde, das funktioniert häufig. Natürlich gibt's auch Filme, wo das nicht so zieht und gucken wir mal, wo G20 sich einordnet. Wie geht's denn dir bei solchen High-Concept-Sachen?
Ich mag die total gerne. Also ich bin ja auch ein Verfechter von White House Down tatsächlich, den ich schon angesprochen habe, von Emmerich. Ich mag den echt gerne. Also ich habe den damals mit Freunden und Freundinnen im Kino gesehen und fand den echt richtig unterhaltsam. Ich mag ja diesen, das ist ja auch wieder so ein Zwillingspaar, da gibt's ja auch noch von Fuqua diesen Olympus Has Fallen mit Gerard Butler, der jetzt so die härtere R-Rated Gang hat, anschlägt. Den mag ich nicht so gerne. Spannenderweise hat der ja 2 Fortsetzungen bekommen, White House Down keine. Und der White House Down ist ja auch ziemlich gefloppt damals. Fand ich echt schade, weil ich den wirklich fand, das war Emmerichs letzter richtig guter Film. Oder Eventfilm zumindest. Und dementsprechend, also ich bin ja riesen, also jetzt sieht man es nicht mehr, weil ich umgeräumt habe, aber früher saß hier oder beziehungsweise hing hier ein Die Hard Poster von Bruce Willis. Ich mag die ganzen Blaupausenfilme eigentlich ganz gerne, mit der Ausnahme vielleicht von Turbulence, der ist mir dann ein bisschen zu sehr Con-Air-Verschnitt. Aber irgendwie mag ich das, ich mag diese Grundkonstellation, am besten so ein unterlegender Underdog-Held, der dann sich durch die Terroristenbande meucheln muss, möglichst gewitzt, möglichst mit One-Linern. Jetzt haben wir hier Viola Davis, die ich ja ziemlich badass fand. Also für mich ist sie immer noch das beste Stück an Suicide Squad. Und auch in This Suicide Squad fand ich sie noch richtig gut. Ist an sich aber auch eine tolle Schauspielerin. Hattest du ihr jetzt zugetraut, dass sie so einen Action-Blockbuster tragen kann?
Ja, jetzt müsste ich den Film nennen, den ich da jetzt hinweisen kann, aber ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Sie hat ja vor 1, 2, 3, vielleicht auch schon mehr Jahren her, hat sie in diesem afrikanischen Actionfilm mitgespielt, wo es um die weiblichen Kriegerinnen geht, die sich...
The Woman King.
The Woman King, genau. Sie war auch, glaube ich, The Woman King, ne? Mhm. Ja, genau. Stimmt. Und da hat sie auf jeden Fall krass abgeliefert und auch der restliche Cast. Also dementsprechend, ich meine, du hast auch gesagt, ne? Sie ist ja einfach eine großartige Schauspielerin, völlig zu Recht, die irgendwie alles machen kann. Und ich finde es auch irgendwie eine charmante Idee, Leute in so Actionrollen zu besetzen, die man vorher nicht kannte. Natürlich, ja, ne, wir denken vielleicht an Liam Neeson, aber wir denken vielleicht auch an Adrian Brody, als er dann auf einmal in diesen Predators aufgetreten ist und alle, glaube ich, verwirrt waren so, was macht dieser Oscar-Preisträger in einem neuen Predators-Film? Und dann hat er ja aber auch danach irgendwie diverse B-Movies gespielt, bis er jetzt wieder einen Oscar bekommen hat und wahrscheinlich dann die nächsten Jahre wieder in irgendwelchen B-Movies auftauchen wird.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob seine Rede schon fertig ist bei den Oscars, deswegen, also er hat vielleicht gar keine Zeit zu drehen. Ja, billige Pointe, ich weiß. Ja, ich habe ja schon gesagt, so diverse Verschnittfilme, die es da gibt, aber vielleicht sollten wir kurz unsere HörerInnen mitnehmen, worum geht's denn in G20 oder G20, je nachdem, wie man es aussprechen möchte.
Ja, super innovativer Plot. Also, es findet in Südafrika der G20-Gipfel statt, wo sich dann ja die Führer, Anführerin der G20-Staaten treffen, um alle möglichen politischen Entscheidungen zu treffen. In diesem Fall geht es vor allem um einen Plan der US-Präsidentin Danielle Sutton, gespielt von Viola Davis. Da geht es um, sie möchte Hungersnöte lösen und das ist der Plan. Sie steht aber so ein bisschen auch unter Kritik. Sie ist ganz neu im Amt. Haben Sie wohl gedacht, Kamala Harris wird gewinnen? Vielleicht. und dann passiert natürlich das, was nicht passieren sollte. Eine Gruppe von irgendwie Ex-Soldaten, Söldnern, Terroristen, wie auch immer man sie jetzt einordnen möchte, kidnappen den ganzen Gipfel und die ganzen Regierungsleuts. Und ja, dann kann nur eine Person sie alle noch retten. Natürlich die US-Präsidentin.
Richtig, denn die hat ja eine, wie so häufig, Vergangenheit beim Militär. Hat schon in Independence Day gut funktioniert. Das kann natürlich auch bei G20 funktionieren. Wir haben in Nebenrollen so Anthony Anderson. Da war ich erstmal schockiert, wie alt und anders der aussah. Aber das ist jetzt schon über mein Haupt. Ich sehe ihn selber nicht besser aus. Und dann vielleicht gerade für Prime-Video-Fans eines der Besetzungs-Highlights vielleicht. Anthony Starr, also Homelander aus der The Boys-Serie, der hier den Antagonisten spielt. Und da kommen wir gleich mal zu diesem Antagonisten, denn ich finde, ich bin jetzt kein The Boys-Gucker. Ich habe die erste Staffel mal angefangen und nie richtig beendet. Hat mich nie so richtig gekriegt. Sorry, könnt mir gerne schreiben bei Discord oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Falls ihr uns da abonniert habt, macht das gerne auf jeden Fall mal. Oder falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Aber ich muss schon mal sagen, ich finde, die Einführung seines oder dieses Antagonisten ist irgendwie schon verschenkt. Das fängt ja an mit einer Einleitung, mit so einer Schuss-Gegenschuss-Nummer, dass er quasi so eine Agentin übers Kreuz oder aufs Kreuz legt und da sein Vehikel, das später im Verlauf des Films noch wichtig wird, erwirbt und gleichzeitig wird das so gegengeschnitten mit so einer dramatischen Weißen Haus-Sequenz, in der die Präsidentin quasi so vom Stab und ihrem Stabschef so gebrieft wird und ja, wir haben sie jetzt und es kommt halt am Ende raus, dass ihre Tochter irgendwie klubben war und ich fand das so ein bisschen kacke, dass man den angeblich so bösen Söldner so einführt und gleichzeitig da so eine Witznummer parallel schaltet. Wie war es bei dir?
Ich meine, es passt dann zum restlichen Film, weil der Film ja immer wieder, auch wenn er irgendwie schon ein ernsthafter Actionfilm sein möchte, ja schon dieses Familiendrama oder diese Familienkomödie immer mit reinbringt. Also sie hat natürlich die rebellische Tochter und der stille Sohn und dann noch der Vater und die sind natürlich auch dabei, weil sie kann ja nicht die Tochter in den USA lassen, wenn sie in Südafrika ist. Das wäre ja fatal, weil dann geht die wieder saufen und das kann sie nicht zulassen. Und ja, aber ich bin auch dabei, Anthony Starr, der hat normalerweise echt eine tolle Ausstrahlung. Ich fand den auch in Knock 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 letztes Jahr richtig lustig. Also das spielt er, das Elternpaar, und als Vater ist er wirklich, wirklich gruselig, und das hat er gut gemacht. Mhm. Und hier, ey, holy moly, das war auch echt eine undankbare Rolle, die wirklich so alle Tech-Klischees irgendwie irgendwann mal so raussabbelt. Also es wird hier irgendwie von Krypto geredet, Cyber, AI, KI, Deepfake, keine Ahnung, und dran sich andere Catchphrases, die Elon Musk bestimmt irgendwann mal genannt hat. Und ja.
Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Ich habe jetzt den Plan der US-Präsidentin Sutton. Ich den jetzt richtig, wir haben den ja im Original gesehen, ich den richtig verstanden habe, will sie quasi den Hunger bekämpfen, indem Menschen Zugang zu einer Kryptowährung bekommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich das falsch verstanden oder habe ich es richtig verstanden? Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ist schon ein bisschen her, dass wir ihn gesehen haben.
Ja, ich könnte dir jetzt widersprechen, wenn ich es genau wüsste. Ich würde es entweder darauf schließen, dass es jetzt etwas her ist, dass wir den Film geguckt haben, oder dass es im Film auch gar nicht genauso ausgehandelt wird. Aber es gibt auf jeden Fall schon, also man kann schon sagen, der Anthony Starr spielt auch schon so ein, das ist schon so ein rechter Verschwörungstheoretiker. Das wird immer wieder im Film sehr, sehr offen, also platt ist schon fast zu viel.
Er dient tatsächlich so diese ganze Nummer der Aluhut tragenden Deep State und sonstigen Verschwörungstheoretiker, das stimmt. Und gleichzeitig macht er manchmal so diesen Eindruck, weil er ja auch Ex-Militär ist und sich so ein bisschen so aller Ed Harris-Figur, also General Hummel in The Rock, so quasi dafür auch rächen möchte, wie viel Mist sein Kumpel und seinen Mitsoldaten und ihm widerfahren ist. Und ich hatte teilweise manchmal das Gefühl, also eigentlich ist seine Rechtfertigung so total nachvollziehbar, aber gleichzeitig ist sie halt so generisch und aus dem Moos gezogen, dass mich das halt wirklich, und das lag nicht nur mal an seinem Spiel, ich fand es ja sehr in Ordnung, dass er so badass gezeichnet wird und sehr skrupellos und kaltblütig. Aber so zum letzten, also sagen wir mal so, er misst sich halt mit einem Dennis Hopper in Speed und mit einem Alan Rickman in Die Hard und mit einem Jeremy Irons in Die Hard with a Vengeance. Und dagegen, tut mir leid, da stinkt er tierisch ab. Also selbst Jason Clarke in White House Down fand ich da besser, weil er doch irgendwie so seine Momente hat. Und ich finde das alles, und das bezieht sich auch so ein bisschen auf die Action, ich fand's alles wahnsinnig generisch und austauschbar, muss ich jetzt an der Stelle sagen. Ich kann mich an keine einzige Action-Szene erinnern, die mir jetzt nachhaltig im Kopf geblieben ist.
Also bei einer Action-Szene musste ich direkt an uns beide denken, weil wir haben ja schon über einen Apple-Film gesprochen und da hast du eine Sache kritisiert und da musste ich direkt schmunzeln, wo ich wusste, kein Film für Timo, kein Film für Timo, denn es gibt hier natürlich Rauch und Rauchgranaten oder was, ich weiß gar nicht, was die Quelle davon war. Oder nee, es wird so ein Feuerlöscher, wird, glaube ich, angeschossen.
Genau, und irgendwie, also es passiert sogar beides. Später passieren oder werden Rauchgranaten reingeschmissen und am Anfang ist es ein Feuerlöscher, der berühmte Feuerlöscher, der immer sofort so seinen ganzen Dampf raushaut. Oh, CGI, liebe Leute, es funktioniert einfach nicht. Vor allem, weil es später im Showdown, den wir jetzt nicht so sehr thematisieren wollen aus Spoilergründen, aber da gibt es ja eine Sequenz, da fragte ich mich, ist es echt gemacht oder haben sie da das echte Modell genommen? Und ja, das ist ganz viel. Natürlich Greenscreen geedit, aber das sieht dann doch durchaus echt aus. Also wenn ich so gerade so die Action mir vornehme, fand ich vieles sehr austauschbar, aber den Showdown fand ich dann wieder überraschend handgemacht. Und das hat so für mich das Gefühl gehabt, also ich hatte ja schon gesagt, die Regisseurin Patricia Riggen, die dreht halt viel auf TV, in Anführungsstrichen, Niveau für Prime Video. Hat ein paar Folgen von, ein paar Folgen Dope Sick gemacht, beispielsweise in der Jack Ryan Serie mit John Krasinski hat sie 3 Folgen gedreht. Und ich finde, man merkt, das hat alles einfach, also mittlerweile gibt es ja wirklich die Kategorie Streaming-Filme und Kinofilme und man sieht es ihm an und ich weiß nicht, ob du da mitgehst, Johannes. Das ist halt ein reiner Streaming-Film, bei dem du jederzeit merkst, der ist auf keinen Fall für Kinoleinwand produziert, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also der ist, ich finde schon, man kann sagen, dass das ein hässlicher Film ist, weil der wirklich, also der hat keine eigene Ästhetik, das ist wirklich diese leere digitale Optik und dann hast du wirklich immer wieder sehr offensichtlich das CGI drin, das sieht furchtbar aus, auch finde ich diese Außenaufnahmen von diesem Komplex, also ich weiß nicht, ob das echt war, aber es sah überhaupt nicht echt aus, also es sah super digital aus und immer wieder auch Explosionen und wenn da Autos sich überschlagen. Und ich kann ja verstehen, dass man das CGI einsetzt, aber dann arbeitet man irgendwie mit dem Licht. Oder man macht das halt irgendwie so kaltschnäuzig wie so indische Blockbuster. Die nutzen ja auch CGI, was zum Teil wirklich hanebüchen ist. Aber die gehen damit viel, viel selbstbewusster um. Und ich finde, US-Blockbuster tun immer, also versuchen das irgendwie noch so realistisch zu machen. Und also wenn, dann soll man irgendwie all in gehen und so einen völlig absurden Bullshit damit machen, dass man sagen kann, ja, natürlich kannst du jetzt irgendwie ein Auto nicht 25 mal überschlagen lassen. Deswegen machen wir es mit CGI. Aber hier ist es ja immer noch dieser Realitätsanspruch, der da irgendwie drin sein soll. Und man denkt, nee, dann jagt doch wenigstens wirklich was in die Luft.
Ja. Also mir ging es ja genauso wie dir und man fragt sich so, ey, vor, das ist jetzt ist fast 30 Jahre alt, 7 vor kurzem nochmal Best of Cinema bei uns besprochen und ich habe ihn auch nochmal im Kino gesehen und du hast das Gefühl, jeder Raum, in dem dieser Film stattfindet, ist nicht, du hast nicht das Gefühl, es ist Kulisse, sondern es ist wirklich das Gefühl, da leben Menschen, das ist wirklich, das ist haptisch, das ist anfassbar, du hast das Gefühl, du schmeckst irgendwie die Luft, du findest es dreckig und hier hast du immer das Gefühl, ja, also da steht wahrscheinlich das Licht für die Leuchter. Bei diesem von dir auch schon angemerkten Riesenraum mit Glasfassade dachte ich irgendwie, kriege ich das nicht aus dem Menü? Also es sieht so aus wie das Gebäude, wo nachher die ganzen Menüs gereicht werden. Und ganz furchtbar bin ich voll bei dir, dieses Gebäude an sich, wenn das so von oben gezeigt wird, wirkte für mich wie aus dem Computer und leider nicht in a good way. Das war wirklich nicht schön zu sehen. Aber kommen wir vielleicht mal zu was Positiverem. Das ist leider weder die Optik, noch die Action, noch die Spannung, noch die One-Liner. Ich weiß nicht, ob du mitgehst. Ich fand Viola Davis, man merkt ihr an, sie hat den Film mitproduziert. Es war jetzt kein Herzensprojekt, in Anführungsstrichen, sondern es war aber ein Projekt, wo sie Bock drauf hatte. Und ich finde, das merkst du ihr schon an, auch wenn ihre Rolle an sich als Ex-Marine, die irgendwie aufgrund körperlicher Einschränkungen aufgehört hat und dann ins Amt kommt, es ist schon arg pathetisch, aber gleichzeitig finde ich sie tatsächlich als Schauspielerin, auch wenn sie natürlich krass unterfordert ist, aber sie trägt es und zwar nicht nur aufgrund ihres Charismas, sondern auch tatsächlich aufgrund ihrer physischen Präsenz, muss ich sagen. Da war ich sehr überrascht.
Ja, sie gibt auf jeden Fall alles. Ich fand es fast ein bisschen tragisch, weil sie nimmt das Ganze schon sehr ernst und was ja irgendwie schön ist. Also ich finde, sie gibt halt alle Energie in den Film. Ist jetzt nicht irgendwie so eine Performance, wo man denkt so, ah ja, sie hat irgendwie den Cash, den Check bekommen, stellt sich in die Kamera und rattert ihre Lines runter und tut mal ein bisschen so, als würde sie Action machen. Ich finde auch, sie geht schon all in, aber es passt irgendwie nicht zu dem restlichen Film, der halt irgendwie so, der ist so, nee, schäbig ist das nicht, also doch, vielleicht, also sie ist halt irgendwie, ja, sie spielt nicht auf Oscar-Niveau, aber man merkt schon, sie möchte irgendwas bewegen und der ganze Film bewegt halt gar nichts.
Weil er es für mich auch nicht schafft, so die Beziehung untereinander so klar zu machen, außer vielleicht so minimal in der Familie. Und dann war es mir gleichzeitig, Stichwort Familie, so, dass der Plot dazu führt, dass für mich zu viele Baustellen aufgemacht wurden. Also diese Viererkonstellation, die Familie Sutton hat, Vater, Mutter, zwei Kinder, junge Mädchen, ja, klassisch, amerikanisch, Vorbildfamilie. Und das wird da in so drei Teile gerissen quasi, dieses Puzzleteil oder diese Puzzleteile. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also für mich ist halt wirklich, wenn du eine Die Hard Blaupause machst, dann mach's doch klein. Lass die drei zusammen und die drei sind immer in Bedrohung. Vielleicht verschanzen sich die Kinder noch meinetwegen oder ist es nicht von Anfang an klar so, wer sind die überhaupt, weil das vielleicht die Terroristen nicht wissen. Das ist halt heutzutage nicht mehr möglich, wie in Die Hard, dass du so denkst, okay, wer ist denn das, wer ist denn das? Aber es hat mich so gestört, weil ich immer gefragt habe, okay, wo ist jetzt der Fokus eigentlich? Wollen wir den wirklich krassen Bösewicht hier etablieren? Wollen wir das Familiendrama irgendwie in den Vordergrund stellen? Da kommen da halt auch so pathetische Scheißsätze vor, wie irgendwie, also allein diese Überraschung, ey, deine Mutter, ne, die ist ja, also ich glaube, die ist ganz schön badass und man denkt so, ja, also habt ihr irgendwie nicht verstanden, dass die mal Marine war? Also Marines sind in Amerika immer badass per se. Also wie gesagt, ich fand's so unfokussiert. Ich fand auch so, mir fehlt so für so einen richtig guten Actionfilm, bei dem ich Hirn ausschalten kann und auch vieles, was so Optik, meinetwegen auch, ist mir dann ein bisschen unwichtiger. Mir fehlen so die Momente. Also es gibt ja keine, finde ich, charmanten Momente. Es gibt, ey, Die Hard hat den Moment, wo Bruce Willis da seine Füße barfuß hat und da einmal sich festkrallt und später dann im Verlauf einmal über Scherben gehen muss und das wird super griffig eingefangen. Hier, also mit Ausnahme vielleicht des Showdowns, das gebe ich dem Film noch, so die Beziehung auch der Staatschefs untereinander, das bleibt alles so, ja, der ist das und den müssen wir da und dann wird das auch wieder so im Exposition-Talk so erzählt, was die machen sollen. Nee, das hat mir wirklich, wirklich gar nicht gefallen, muss ich sagen. Und ich hatte durchaus so Guilty Pleasure-Erwartungen, also gar nicht so hohe, aber so, dass ich dachte, Mensch, mit dem fährst du mal eine gute Zeit. Ich sage auch mal so, ich glaube, meine Frau wird den mögen, die wird den gern gucken. Die findet sowas gut.
Das ist ja auch völlig okay. Ich muss aber auch sagen, diese ganzen Staatschefs, also ich verstehe die Idee zu sagen, okay, der Brite ist halt so ein arroganter, ekliger Typ, finde ich okay, hätte man gut machen können, aber es funktioniert, finde ich, überhaupt nicht. Und auch dann irgendwie die arrogante Chefin da, der, was ist das denn, nicht Nationalbank, nee, des Internationalen Währungsfonds, glaube ich. Und diese ganze Dynamik zwischen denen und der Frau vom koreanischen Regierungschef, der dann natürlich der aufrechte koreanische Chef ist und sowas, boah, das ist alles so flach und so langweilig und auch, also natürlich kann man sagen, das ist jetzt ein flacher Actionfilm, aber ich finde, der versucht ja schon ideologisch auch was zu machen. Also ich finde, wir haben jetzt die schwarze US-Präsidentin, die sich für die Hungersnot einsetzt und auf der anderen Seite haben wir den weißen Fascho quasi, Söldner, der da die Welt irgendwie in Geiselhaft nimmt. Das kann man ja irgendwie sagen, das könnte progressiv sein, aber was der Film am Ende dann macht, es ist ja nicht so, auch weil ihrem Plan, die Leute folgen ihrem Plan ja nicht, weil sie die besseren Argumente hat. Sie battelt am Ende, Spoiler, die Söldner weg und deswegen sagen alle, okay, ja geil, sie ist eine Macherin, jetzt stimmen wir dem Plan zu. Was ist das denn auch für ein blödes Politikverständnis? Also das ist super rückständig, das ist eigentlich, also das ist auch, das können auch Donald Trump machen, der halt sagt, ich habe halt den Größen, ich mache jetzt Zölle auf alle und dann macht ihr halt das, was ich mache. Und was anderes vertritt der Film auch nicht, obwohl er gerne irgendwie, weil auch, es gibt dann so Diskussionen zwischen ihr und ihrer Freundin da im Regierungskabinett, wir sind Frauen und wir haben uns durchgesetzt und das finde ich, ich finde das super charmant, ich mag das, ich finde das kann man auch mal platt machen, aber da muss der Film da auch konsequent sein und meinetwegen die Männer wirklich als richtige Arschlöcher darstellen, aber das funktioniert auch nicht.
Nee, ich muss auch sagen, dass diese Nummer, wenn sie dann erzählt, so das ist die neue von dir angesprochene Notenbankchefin, da denkst du so, das kann mir doch, also ja klar, in Trump-Zeiten weiß man nie, was so passiert, was der so nicht weiß, wer ist, das kann man sich dann schon eher vorstellen. Jetzt macht mir hier die Präsidentin Sutton eigentlich einen sehr kompetenten Eindruck und dann sowas zu haben wie, ich gehe zum G20-Gipfel, ich weiß aber gar nicht, wer die Notenbankchefin ist, deswegen muss mir das jemand nochmal schnell einflüstern, dann denkst du auch so, ja, das ist halt so dieser Benefit of a doubt, wenn du nicht, also wenn ich drin bin, stört mich sowas nicht. Dann kaufe ich das. Da bin ich wie du. Ich bin kein Logik-Nazi, das ist okay. Aber wenn ich schon nicht drin bin, dann stört mich sowas halt immens, dass ich dann denke, kein Mensch der Welt erzählt seiner Präsidentin in dem Moment, hey, das ist die Notenbankchefin. Die ist schwierig, weil die ist so eine taffe, harte Nuss, ne? Das schafft ihn. Die müssen wir umdrehen. Und wenn wir die haben, dann machen wir das so und so. Denkst du, nee, Leute, das kaufe ich echt nicht. Ja, ich habe halt, wie gesagt, ich war fast schon ein bisschen enttäuscht von der Action, weil ich dachte, zumindest da fetzt der Film ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie teuer der war, der wird aber mit Sicherheit so seine 70, 80 gekostet haben. Millionen, meine ich damit. Aber irgendwie so, ich sag das schon, die eine Szene, die so irgendwie einen so richtig begeistert, kann der Film einem auch nicht liefern. Das ist echt schade.
Ja, weil man die Szenen halt auch alle schon mal gesehen hat. Also es gibt natürlich die, es gibt einen kleinen Kampf im Fahrstuhl, das haben wir schon x-mal gesehen. Es gibt einen kleinen Kampf in der Küche, das haben wir schon x-mal gesehen. Ich mochte auch in der Theorie da ihren Sicherheitsberater, der unermüdlich quasi immer für die Sicherheit kämpft und da wird er angeschossen und er macht weiter und so ist er natürlich und er opfert sich auch. Und dann tauchen ja irgendwie noch so Undercover-Sicherheitskräfte auf, die fand ich auch irgendwie cool, mit denen wird gar nichts mehr gefühlt gemacht. Und das Problem ist, jede Actionsequenz hast du irgendwo schon mal besser gesehen. Also es gibt nichts, wo ich denke, du musst diesen Film gucken. Und auch nicht so, dass es halt irgendwie groß Spaß macht. Also es gibt halt auch Filme, wo ich denke, ja, da ist die Mr. and Mrs. Smith, da ist die Action auch nicht großartig, aber Brad Pitt und Angelina Jolie, die reißen halt einfach den Film an sich und haben mal eine richtig geile Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht gehabt. Und damit hast du Spaß. Und hier ist es wirklich so, boah, nee, ja.
Ja, mediocre kann man auch sagen. Ich weiß nicht, hast du noch, Johannes, irgendwas, was du vor unserem Resümee loswerden möchtest, was dir noch aufgefallen ist, besonders negativ oder auch vielleicht besonders positiv? Das weiß ich natürlich nicht.
Nee, ich glaube, wir haben irgendwie alles schon gesagt. Also ich finde nochmal dieser ganze Plan von den Bösen, der war so blöd. Also ich habe es auch gar nicht zum Teil verstanden. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, vielleicht lag es auch daran, dass ich dann irgendwann innerlich schon abgeschaltet habe. Und das war einfach so hanebüchen, dass, ja.
Es hat auch wieder da viel geklaut. Also in GoldenEye ist der Plan des Bösewichts ja auch, ich mache irgendwie einmal die Satelliten, irgendwas macht er mit Noten, also auch mit Geld oder das Finanzwesen mache ich platt. Dann sind wir alle in der Steilzeit und dann reagiert wieder die Anarchie. Hier ist ja das Motiv sogar noch ganz anders. Er will ja einfach wirklich echten Profit daraus schlagen und hat dann so im Nebensatz dieses, ja, ein bisschen was kriegen dann auch meine gefallenen Kameraden und deren Familien. Also nicht dieses, ich habe vorhin schon mal erwähnt, dieses The Rock General Hummel Motiv, der halt wirklich sagt, die ich alle mit reingerissen habe, die kriegen 1 Million als Entschädigung und damit sie ausreisen können und den Rest wird verteilt auf die und die Soldaten, Witwen und deren Familien, damit die einfach dann ordentliches, ja quasi von ihrer jeweiligen Mission eine Entschädigung bekommen. Es ist halt eigentlich alles, es sind auch alles Lappen da in dieser Veranstaltung. Da hast du einen Moment, finde ich, das ist mir noch aufgefallen, so im Nachhinein, da kommt Viola Davis, dann kommt da so ein Meuchel-Goon, der dann irgendwie so à la Bautista kommt und sagt, jetzt, Mrs. President, jetzt hauen wir uns mal aufs Maul. Und du denkst, okay, jetzt gibt's mal richtig einen engen Kampf und der ist irgendwie nach 2 Minuten vorbei, der liegt auf dem Boden und denkst, ach so, so krass ist Mrs. Sutton, also Präsidentin Sutton, hätte ich jetzt nicht vermutet. Also so die Stakes, finde ich, sind manchmal auch so verschwindend gering groß, dass du das Gefühl hast, also es ist so wie in so einem Seagal-Film, wo die irgendwie, die Kampfszenen sind alle okay, aber du hast immer das Gefühl, ja gut, der andere, also Seagal ist eh Gewinner. Und das ist hiermit, finde ich, auch mit der Präsidentin so. Du hast immer das Gefühl, dass sie entweder sogar die Obermacht hat, weil sie eine Schusswaffe hat, während der andere mit dem Messer auftaucht. Oder aber die Prügeleien sind so schnell vorbei, dass du denkst, ach so, das war jetzt gar nicht so heftig. Naja, gut. Wir haben es leider nicht unter 20 Minuten geschafft. Wäre bei G20 natürlich super. Aber Johannes, was sagst du denn? Also ich sag's noch einmal, ab 10. April bei Prime Video im Abo enthalten, müsst also keine Zusatzkosten aufwenden. Aber was sagst du denn so einen HörerInnen des Telestammtisch? Würdest du eine Empfehlung ausgeben für einen Guilty Pleasure Abend oder doch eher sagen, das ist eine müde Blendgranate, die irgendwie CGI-Nebel versprüht?
Ja, Überraschung, zweiteres. Also guckt euch auf Prime lieber The Order an. Das war ein schöner Thriller mit richtig guter Action. Oder ich weiß nicht, ob der noch in der ZDF-Mediathek ist, Jericho Ridge. Das ist so ein kleiner US-amerikanischer, geht in Richtung Assault on, wie heißt der, von Carpenter?
Precinct 13, okay.
Genau, richtig, geht's um eine Polizistin, die sich in ihrer Wache einschließt und da wird die quasi belagert. Auch, also der hat wahrscheinlich einen Bruchteil davon gekostet, aber ist spannender und also kann man wirklich lassen und einfach 2 Wochen später sich wahrscheinlich auf Netflix einfach Havoc angucken und richtig Fun haben.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch voll bei dir. Ich bin echt mild enttäuscht, obwohl ich keine allzu hohen Erwartungen hatte. Aber guckt euch lieber sowas wie White House Down an. Da habt ihr mehr Spaß. Das ist unterhaltsamer, wie ich finde. Und da ist halt auch nicht so eine krude wir machen die Welt besser Nummer drin. Das fand ich dann alles echt ein bisschen schade. Also von uns beiden eher eine milde Empfehlung. Müsst ihr aber selber wissen, Film tut nicht weh, ist jetzt nicht außerordentlich lang mit 2 Stunden die Standardlaufzeit. Und ansonsten könnt ihr bei Prime Video reinschauen ab 10. April im Abo enthalten. Johannes, am Abo enthalten sind wir auch, wenn ihr uns bei Spotify und bei Apple Podcasts abonniert. Das tut ihr bitte und gebt uns auch eine 5-Sterne-Bewertung, weil wir das echt verdient haben. Das fände ich schon ganz cool. Ansonsten joint uns doch gerne auf dem Discord-Server, damit ihr uns mit auch quasi in real nicht, aber in der virtuellen Welt diskutieren könnt. Vielleicht hat euch G20 oder G20 ja total gut gefallen. Vielleicht waren unsere Ansprüche zu hoch, dann schreibt uns das gerne. Und ansonsten könnt ihr ja den Jockel ab und zu mal in Hamburg jetzt auch in PVn sehen. Also sprecht ihn an, sprecht mich an, wenn ihr uns mal seht. Und natürlich müsst ihr einen Film ist nicht genug hören, das ist ja völlig klar. Das schöne kleine Podcastchen von dem Johannes. Ansonsten sagen wir einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ich bin raus und Johannes darf als Letzter was sagen. Tschüss, tschüss.
Vielleicht machen wir auf unserem Discord einfach mal die Umfrage, ob die Leute Olympus Has Fallen besser fanden oder White House Down. Und dann gucken wir mal, wer hier in welchem Team ist.
Ciao, Team White House Down. Ciao.